Ja, cool. Ich finde, wir kriegen, machen nochmal einen dicken Applaus für die Kinder. Ganz viel Spaß euch. Ja, die große Hitze ist vorbei. Viele sind erleichtert. Ich finde das schade. Man darf sich ja mal bekennen. Ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist, aber ich liebe einfach, wenn das so richtig schön heiß ist, wegen meiner Vergangenheit in Lateinamerika. Ja, die Sommerpause aber zumindest für uns alle ist vorbei und wir starten gemeinsam in das zweite Halbjahr in diesem Jahr. Ich weiß nicht, was du erwartest, so von Gott, von der Gemeinde, für dein persönliches Leben, ja, für dieses zweite Halbjahr. Das ist ja immer so ein Break in der Mitte vom Jahr. Die Sommerpause, dann gibt es wieder so ein Break um die Weihnachtszeit. Und ich finde, das ist immer gut, wenn man einfach mal so innehält und überlegt, okay, was war eigentlich so in der ersten Jahreshälfte und ja, womit gehe ich eigentlich so in diese zweite Jahreshälfte? Nur ein Mini-Mini-Rückblick. Wir hatten ein Highlight in der ersten Jahreshälfte. Einige vielleicht Kram, was war das noch? Vielleicht fällt das aber vielen auch sofort ein, unsere Gemeindefreizeit. Ende Mai mit 150 Leuten und was ganz besonders war, dass ungefähr ein Drittel unsere iranischen Geschwister aus der Gemeinde, ihr seid mitgekommen und das finden wir richtig, richtig, richtig toll. Ja, ich freue mich da auch immer noch darüber und wir waren auch eine Gemeinschaft von Groß und Klein, Kinder, wir hatten viele Jugendliche dabei. Und ja, was wir immer wieder gehört haben, was für eine tolle Gemeinschaft war auf dieser Gemeindefreizeit. Und genau da möchten wir auch als Gemeindeleitung wieder anknüpfen, jetzt für das zweite Halbjahr. Denn ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, was wir noch verbessern können. Zum Beispiel hatten wir letzten Sonntag hier den ersten Gottesdienst nach der Sommerpause. Und ich fand das echt so cool. Also ich habe 15 Kinder gezählt. Ich glaube, Kathi meinte, da war noch mehr, wie dem auch sei. Zumindest dachte ich, ja, danke Herr, du tust Neues. Und heute werden 3 der Kinder getauft. Und das ist aber etwas, was uns als Gemeindefamilie eigentlich alle etwas angehen sollten, dass alle Generationen vertreten sind. Zum Beispiel fehlen Kinderdienstmitarbeiter. Ich streue das mal so eben rein, vielleicht bewegt ja Gott gerade dein Herz, dass wir einfach zusammenstehen oder auch, was die Integration, weitere Integration unserer ja, iranischen, sind es ja vor allen Dingen zurzeit Geschwister anbelangt. Jeder von uns ist gefragt, ein bisschen dazu beizutragen, vielleicht mal jemand anders kennenzulernen, mal einzuladen. Also wir sind als Gemeindefamilie unterwegs und wir wollen schauen, dass wirklich jeder seinen Platz hat hier in unserer Gemeinde. Aber dass vielleicht auch viele von uns, die sich vielleicht noch nicht so einbringen, vielleicht Gott auch nochmal neu fragen, okay Herr, was hast du vor mit mir, auch in dieser zweiten Jahreshälfte? Wo möchtest du mich vielleicht gebrauchen? Zum Beispiel bei den Kindern oder in der Technik brauchen wir neue Leute. Und ja, mach doch mal dein Herz weich und schau, wenn du noch nicht so deinen Platz gefunden hast in der Gemeinde, welchen Platz Gott für dich gedacht hat. Es gibt viel zu tun, wie immer. Gemeinde ist eine ewige Baustelle, wie Wolfram immer gesagt hat. Ja, das stimmt. Es gibt immer viel zu tun. Aber das Entscheidende, als ich so vor Gott gestanden habe und gefragt habe, Herr, was ist auf deinem Herzen für dieses zweite Halbjahr? Da hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr meine Beziehung zu mir, dass ihr eure Beziehung zu mir vertieft, dass sie weiter in die Tiefe geht, dass ihr noch fester steht im Glauben. Und ich glaube, wenn unsere Wurzeln, im Bild gesprochen von einem Baum, du siehst die Wurzeln nicht, aber die Wurzeln sind so entscheidend dafür, dass es dem Baum gut geht. Gerade jetzt in dieser Hitzezeit, welche Bäume überleben, die ihre Wurzeln tief in den Boden gegraben haben. Wie es in Jeremia 17 heißt, gesegnet ist der Mensch, der sein Vertrauen auf Gott setzt, der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbach, der seine Wurzeln zum Bach hin ausstreckt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir weiter wirklich mit Erwartung an Gott in dieses zweite Halbjahr gehen, dass wir uns ausstrecken nach Gott, dass wir mehr erwarten von ihm. Und das kannst du tun, wenn du Gott vielleicht noch gar nicht kennst, kannst du dich ganz vorsichtig ausstrecken und sagen, Herr, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Wenn du am Anfang des Glaubens stehst, kannst du das tun, dass du sagst, Herr, bitte vertiefe diese Beziehung, offenbare dich mir weiter. Und bis an unser Lebensende werden wir nicht damit aufhören, Gott kennenzulernen, immer tiefer einzuwurzeln in diese einzigartige Beziehung zu Gott, unserem Vater oder zu Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, wie vertiefen wir unsere Beziehung zu Gott? Da gibt es einen Königsweg, nämlich Gebet. Wie eine Beziehung nur eine echte Beziehung sein kann, wenn wir uns wirklich auf den anderen einlassen, wenn wir bereit sind, mit ihm zu reden, sein Herz kennenzulernen, wirklich in Beziehung zu treten. So ist das unter Menschen. Genauso ist es mit Gott. Gott ist nicht der, der irgendwo ganz weit über den Wolken thront, sondern Gott ist da. Er ist bei dir, er ist in deiner Nähe. Und er wartet nur darauf, dass du dein Herz weiter und tiefer ihm öffnest und dich auf diese Beziehung zu ihm einlässt. Und das Beste ist, dass wir das im Gebet tun. Gebet, das ist so ein Schlagwort, heißt Gebet ist Gespräch mit Gott. Das stimmt. Aber du kannst auch ein oberflächliches Gespräch führen. So plauder, plauder, plauder. Du kannst sie auch in einem Gespräch nicht in die Karten gucken lassen. Aber ich finde das noch besser zu sagen, Gebet ist gelebte Beziehung zu Gott, innige Beziehung zu Gott. Und da ist mir eine Person in unserer Gemeinde ein so großes Vorbild über die Jahre und Jahrzehnte geworden. Und leider mussten wir uns von ihr verabschieden. Am Donnerstag gab es die Trauerfeier von Anne-Kathrin Schulze. Und sie war so, ja, wie die Wurzeln verdeckt sind im Erdreich eines Baumes, so, glaube ich, war sie auch so Wurzeln für uns, ja, im Gebet, im Glauben für unsere Gemeinde. Sie hat Stunden am Tag, auch nachher, als sie sich gar nicht mehr aus der Wohnung herausbewegen konnte, Stunden gebetet. Sie hatte wirklich eine Berufung zum Gebet. Und ich habe so viel von ihr gelernt, weil irgendwann hat sie dann auch angefangen, für mich zu beten. Und ich habe ihr immer wieder aus meinem Leben Dinge erzählt. Und ich war jedes Mal, wenn ich mit ihr telefoniert habe oder geredet habe, immer wieder so überrascht oftmals, welche andere Sicht sie manchmal auf die Dinge hatte. Warum? Weil sie nicht einfach sagte, ja, ja, ich bete für dich. Was ist dein Anliegen? Mach ich. Sondern sie hat sich zuerst hingesetzt und wirklich auf Gott gehört und Gott gefragt, Herr, was ist dein Wille, was möchtest du bewegen in dieser Angelegenheit? Und sie hatte eine so tiefe Beziehung zu Gott, dass als Gott sie in diesen Gebetsdienst rief, hat sie Gott gesagt, okay Herr, der Deal gilt, aber nur, wenn du auch meine Gebete erhörst. Also ich weiß nicht, wer von uns sich so getraut hätte, mit Gott zu reden, aber so eine Beziehung hatte sie zu Gott. Die haben oft, ich will nicht sagen gestritten, ist ja klar, wer gewinnt, aber sie hatte so eine kindliche, so eine tiefe, so eine ungebrochene Beziehung zu Gott. Also sie hat mein Leben wirklich ganz tief geistlich geprägt. Und ich wollte das einfach zur Ehre von Anne-Kathrin hier nochmal sagen. Also sie hätte das ganz schrecklich gefunden, wenn sie das hier hätte mithören müssen. Aber das muss sie ja jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie bei Jesus. Ja, mein Thema heute, wie lerne ich siegreich zu beten? Und das zumindest, ja, habe ich angefangen, von ihr weiter zu lernen. Aber wir haben ja auch wunderbare Vorbilder in der Bibel. Wie lerne ich siegreich zu beten? Und dazu wollen wir uns eine Geschichte angucken von einem, der wirklich ein vollmächtiger Beter war. Nämlich das ist Elia, ein großer Prophet, eine große Heilsgestalt aus dem Alten Testament. Und das ist schon wirklich eine besondere Geschichte. Wenn man die einmal gehört hat, dann vergisst man die meistens so schnell nicht. Ich lese aus Kapitel 18 die Verse 41 bis 46. Erste Könige 18, Kapitel 18, ab Vers 41. Dann sagte Elia zu Ahab, das war der damalige König, geh hinauf, iss und trink, denn das Rauschen des Regens ist schon hörbar. Während Ahab wegging, um zu essen und zu trinken, stieg Elia zur Höhe des Karmel empor, kauerte sich auf den Boden nieder und legte seinen Kopf zwischen die Knie. Dann befahl er seinem Diener: Geh hinauf und schau auf das Meer hinaus. Dieser ging hinauf, schaute hinaus und meldete: Es ist nichts zu sehen. Elia befahl: Geh 7-mal hinauf. Beim 7. Mal meldete der Diener: Eine Wolke, klein wie eine Menschenhand, steigt aus dem Meer herauf. Darauf sagte Elia: Geh hinauf und sag zu Ahab: Spanne an und fahr hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Es dauerte nicht lange, da verfinsterte sich der Himmel durch Sturm und Wolken und es fiel ein starker Regen. Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Über Elia aber kam die Hand des Herrn. Er gürtete sich und lief vor Ahab her, bis dorthin, wo der Weg nach Jezreel abzweigt. Amen. Wir gehen mal kurz rein in diese Szene. Man könnte ein Bild zeichnen vor dem Gebet von Elia und nach dem Gebet. Vor dem Gebet flirrende Hitze, Dürre, so wie wir das jetzt ja leider kennen, hier aus ganz Europa oder anderen Ländern. Kein Wasser in sich, kein Regen in sich, totale Trockenheit. 3 Jahre hat es nicht geregnet. Und nach dem Gebet von Elia, Regenwolken, Sturm, aber wirklich eine Fülle von Regen. Wow. Was für eine Vollmacht im Gebet. Wirklich, was hatte die Kraft, den Himmel aufzuschließen? Was hat dem Gebet des Elia die Kraft gegeben, wirklich Gott so zu bewegen, dass er sogar über die Naturgewalten eine Autorität hatte? Vielleicht sagst du, naja, der Elia, das war ja auch ein ganz besonderer Prophet. Stimmt. Der hatte schon eine relativ einzigartige Stellung im Alten Testament. Große Wunder sind durch ihn geschehen. Das war ein großer Mann Gottes. Aber wenn du dich gerade so bequem zurücklehnen willst, sagen, ach, höre ich mir mal an wie so ein Märchen, hat ja nichts mit mir zu tun, dann möchte ich dich aus dem Sofa rausholen, indem ich uns eine zweite Bibelstelle vorlese. Die steht nämlich im Jakobusbrief, Kapitel 5, Verse 16b bis 18. Da heißt es: Viel, hörst du, viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es solle nicht regnen, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht auf der Erde. Und wiederum betete er, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Früchte hervor. Hast du es gehört? Elia war ein Mensch wie wir. Ja, bei aller Autorität, aller Vollmacht, Elia war einfach nur ein Mensch. Und dann heißt es sogar, viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Wer ist ein Gerechter? Also ich bin ja auch mit 2 Schwestern aufgewachsen und da wusste ich ganz genau, wenn das Eis auf den Tisch kam, dann zeigt sich das, wer hier gerecht ist oder wer ungerecht ist. Vielleicht hast du sowas im Kopf. Gerecht ist jemand, der alles ganz genau einteilt. Aber was meint die Bibel, wenn sie von gerecht spricht? Was meint das Neue Testament von gerecht? Gerecht im Sinne, auch vom Hebräischen her, ist gerichtet. Dass alles, was zwischen uns und Gott steht sozusagen, das wird gerade gerichtet, das wird weggenommen. Dass es nichts mehr gibt, was zwischen Gott und uns steht. Dass es sozusagen ja eine ungebrochene Einheit, Kommunikation mit Gott geben kann. Gerecht gemacht sind wir, so heißt es, aus Glauben im Neuen Testament. Wir werden vor Gott heilig, passend gemacht für Gott. Wie? Indem wir glauben, dass das, was Jesus damals vor über 2000 Jahren am Kreuz für alle Menschen getan hat, nämlich stellvertretend all das, was in unserem Leben nicht okay ist, alle Sünde, alle Schuld, alle Unzulänglichkeiten, alle Unvergebenheiten, alles, was in unserem Herzen Gott nicht die Ehre gibt, das hat Jesus stellvertretend für dich und mich in seinen Tod genommen. Und genau das feiern wir ja auch in der Taufe, indem die Kinder nachher untergetauft werden. Das hat Gott wirklich bedeckt durch seine Gnade, durch seine Vergebung. Und im Tausch, und jetzt kommt das Beste, bekommen wir nämlich ein neues Leben, ein Gottesleben, ein Jesusleben, sodass wir wirklich in dieser Kindschaft leben können, von der wir vorhin gehört haben hier, von dieser Konferenz, die Vaterliebe Gottes. Wir können Gott als unseren himmlischen Papa kennenlernen. Und das ist das Wundervolle, das Einzige, was wir zu tun brauchen, ja, ist unser Herz zu öffnen und sagen, Gott, wenn das wirklich stimmt, Jesus, du bist für meine Schuld gestorben am Kreuz. Ich verstehe das zwar nicht mit dem Verstand, aber ich glaube dir das. Und ich bitte dich, lege du dieses Geschenk des Glaubens in mein Herz. Schenk du mir dieses neue Leben. Dieses neue Leben der Kinder Gottes. Dann können wir nämlich so beten, wie Anne-Kathrin das getan hat. Sie hatte keine Angst vor Gott. Sie hatte Ehrfurcht vor Gott, aber keine Angst. Weil sie Gott von innen heraus kannte und weil sie wusste, Gott hat mir alles vergeben. Da ist nichts mehr, was mich von ihm trennt. Und in diesem Sinne wollen wir uns jetzt Elia anschauen. Wie hat Elia aus dieser Beziehung, dieser ungebrochenen Beziehung zu Gott, ja, siegreich gebetet? Er war ja noch nicht in dem Sinne so erlöst wie wir, aber er hatte ein Herz, was ganz Gott gehörte, und das wird jetzt auch gleich deutlich werden. Ja, wenn du siegreich beten willst in deinem Leben, wenn du wirklich auch Siege feiern willst, in denen nur Gott alleine letztendlich die Ehre bekommt, dann gibt es drei, ja, Komponenten, die dazukommen müssen. Ich bin ja nicht so eine Bäckerin, aber ich glaube, du brauchst zumindest Mehl und Eier und Backpulver, was sag ich mal. Also ihr merkt schon, ich bin keine Bäckerin, fällt mir gerade so ein. Also es gibt so etwas, die Sachen müssen zusammenkommen, damit das am Ende das rauskommt, was du dir eigentlich wünschst. So, und beim Gebet, die erste Zutat, die wir brauchen, damit das Gebet wirklich siegreich wird im Sinne von Gott, ergreife Gottes Verheißungen im Glauben. Ach, funktioniert nicht die ganze Zeit? Ach, wie schade. Okay, dann müsst ihr gut zuhören. Also ergreife Gottes Verheißungen im Glauben. Das ist eine, ja, Voraussetzung, die unbedingt nötig ist. Denn wir müssen im Willen Gottes beten, im Willen von dem, was er uns verheißen hat. Und du kannst noch so viel beten, du kannst noch so entschlossen sein und vielleicht schon lange im Glauben 1000 Gebetsschulen besucht haben. Aber wenn du nicht im Willen Gottes betest, dann kannst du dir in der Zeit lieber die Fingernägel anmalen oder ich weiß nicht was. Aber spar dir die Zeit, weil Gott wird nie etwas tun, was nicht seinem Willen entspricht. Das klingt vielleicht so banal, denkst du, ja, ist doch klar. Aber ich glaube oft, wenn wir ganz ehrlich sind, so klar ist es uns vielleicht doch nicht. Wenn wir nämlich, bevor wir anfangen loszubeten für irgendetwas, was uns total auf dem Herzen brennt, du wünschst dir total, ich weiß nicht was, die und die berufliche Karriere oder den und den Partner oder das und das. Und oft denken wir schon ganz genau, was Gott will. Anstatt erstmal einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, Herr, zeige mir, was ist auf deinem Herzen, was entspricht deinem Willen? Und dazu ist es sehr hilfreich, wenn wir die Bibel kennen, weil darin hat Gott seinen Willen ein für alle Mal offenbart. Und du kannst nicht für etwas beten, was gegen die Schrift, gegen zum Beispiel das Liebesgebot Gottes ist oder eines seiner anderen Gebote. Das heißt, vergewissere dich, dass du ganz auf dem Boden der Schrift, auf dem Boden der Bibel stehst. Ja, noch besser, such dir ganz konkrete Verheißung raus für dieses Anliegen. Wo es Verheißung gibt, es gibt nicht für alles ganz konkrete Verheißung, aber etwas, was in diese Richtung geht und wo du spürst, da redet Gott zu dir und er sagt, ergreife diese Verheißung, meine Verheißung im Glauben und geh damit weiter. Das lernen wir im Laufe unseres Christseins, und wenn du das nicht gewohnt bist zu tun, dann möchte ich dich heute ermutigen, das wirklich neu einzuüben. Alle von uns haben Bereiche, in denen wir uns einen neuen Segen wünschen, einen neuen Regen wünschen, neu die Fülle Gottes wünschen. Und schau in der Bibel, ja, welche Bibelstelle zu dir spricht und wo du den Eindruck hast, dass Gott selber dich ermutigt. Ergreife das im Glauben. Das ist mein Wort für dich heute. Wie wir gehört haben, Gott kennt dein Herz. Er möchte in dein Herz hineinsprechen. Ja, dieses alte, niedergeschriebene Wort möchte er ganz aktuell neu gebrauchen, um dein Glauben aufzubauen. Es kann auch sein, dass Gott dir persönlich einen inneren Eindruck schenkt, wo er direkt in dein Herz reinspricht. Vielleicht mit einer leisen Stimme, aber du weißt, das hat Gott gesprochen. Und dann ergreife dieses Wort, vergiss es nicht, schreib es dir auf, geh damit weiter. Sei bereit, dass auch andere Menschen prophetisch zu dir reden. Es ist eine Reise. Es ist nicht einmal gebetet und schwupps war der Regen da. Auch Elia musste 7-mal beten. Es ist ein Weg der Beziehung zu Gott. Und Gott möchte gerade durch diesen Weg hindurch immer wieder auch neu, ja, hineinsprechen in unser Leben, uns ermutigen, uns aufbauen. Zum Beispiel hat er mir gesagt, an dem ersten Tag, wo ich da im Gottesdienst war, wo ich Jesus gleich in mein Leben eingeladen habe, du wirst Pastorin. Ich war etwas erstaunt, weil ich das ja überhaupt gar nicht vorhatte. Und dann bin ich einen Weg gegangen. Und dann als nächstes stand die Frage, okay, alles klar, Chef, aber wo? Das war ja damals noch in der Landeskirche oder dann nachher, als Wolfram rausging, Ansgar. Und ich wusste, so eine wichtige Entscheidung, die möchte ich nicht alleine treffen. Das war eine lebensweichenstellende Entscheidung, weil ich nicht mehr zurück hätte in die nicht mehr zurückgekonnt hätte in die Landeskirche. Zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Und ich habe gewartet, bis Gott mir das ganz klar gezeigt hat. Ich darf, wie ich das damals empfunden habe, in der Freikirche Pastorin werden und dann durch die vielen Krisen hindurch. Das erzähle ich euch jetzt nicht alles, durch viele, viele, viele Glaubensproben hindurch war das so wichtig, dass ich auf Gott gewartet hatte, bis ich ganz klar wusste, nein, du hast dich nicht geirrt. Ich habe dich genau für diese Gemeinde berufen. Und das hat mir Kraft gegeben, weil gegen alle Umstände ich wusste, nein, wenn Gott redet und du das in deinem Herzen bewahrst, in Demut, aber im Glauben, dann wird es geschehen. Und ich habe gerade den Eindruck, dass ich zu einigen hier rede, halte das fest, gib das nicht auf. Halte das neu fest, ergreife das neu im Glauben. Wie war das bei Elia? Er hörte doch nur dieses Rauschen des Regens. Dieses Rauschen des Regens. Er hätte ja Ahab fragen können, sag mal, hast du das auch gehört? Nee, ich hatte da gerade so ein Rauschen in meinem Ohr. Guck zum Himmel, strahlend blauer Himmel, keine einzige Miniwolke. Oh, vielleicht muss ich mal zum Ohrenarzt. Nein, was macht Elia? Er ist so mutig, diesen König, der ihn total auf dem Kieker hatte, der ihn umbringen wollte, zu sagen, geh, iss und trink, das heißt, die Fastenzeit ist vorbei, geh, iss und trink. Das heißt, er hat sich da total aus dem Fenster gehängt. Warum? Weil er geglaubt hat, dass dieses Rauschen, dass es eine Verheißung Gottes war. Die hat er im Glauben ergriffen. Warum konnte er das tun? Weil Gott zuvor ganz klar zu ihm geredet hat, ich will Regen auf die Erde senden. Damit ganz klar ist, Elia kann beten, aber Gott sagt, ich will das tun. Ich will Regen auf die Erde senden. Im selben Kapitel, Vers 1. Und Elia muss das ergriffen haben im Glauben, dass er damit weitergegangen ist, dass auf dieses leise Rauschen in, was er plötzlich gehört hat, dass er wusste, so, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt wird Gott handeln. Und er hat das im Glauben ergriffen und sogar gesagt, ich höre das Rauschen des Regens. Das ist Glaube, das ist dieser Weg, den ich beschrieben habe im Gebet. Suche dir Verheißung, sei sensibel für Gottes Bestätigung, vielleicht auch manchmal für Gottes Korrektur, dass er sagt, ja, das stimmt, generell will ich das und das. Aber nicht so, wie du das denkst, sondern so. Es geht darum, Gottes Stimme zu hören. Darüber habe ich neulich gepredigt. Wie höre ich Gottes Stimme? Und das Wort Gottes zu lesen und es wirklich Gott zu erlauben, diesen Glauben in deinem Herzen aufzubauen, auch über eine lange Zeit übrigens hinweg. Zweitens, bete inniglich. Elia hört das Rauschen des Regens. Und er glaubt Gott, dass es regnen wird. Und was macht er? Er sagt nicht, juhu, it is done, herrlich, 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 jetzt setze ich mich auf das Sofa und lass Gott performen. Vorhang auf, die Show beginnt. Nein, Elia wusste, Gott hat seine Verheißung gegeben, Gott hat gesprochen, Gott wird es tun, aber Gott möchte mit mir zusammenarbeiten, nämlich wie? Indem er mein Gebet gebraucht. Und was macht er? Wir haben es gehört, er geht hoch auf den Karmel, das ist ein Berg, und er kauert sich nieder auf den Boden und legt seinen Kopf zwischen seine Beine. Was heißt das? Elia geht in die Einsamkeit. Er zieht sich zurück von aller Geschäftigkeit des Lebens, von allen Stimmen, die ihn irgendwie beeinflussen wollen. Und wenn du ein wirklich tiefes, glaubensvolles, kraftvolles, siegreiches Gebetsleben haben willst, dann kommst du nicht darum herum, dir immer wieder auch Zeiten zu nehmen, wo du ganz alleine bist mit Gott, wo du dich nicht ablenken lässt, wo du dein Handy stumm schaltest, wo du dir einen gemütlichen, bequemen, geborgenen Platz suchst. Kann in der Natur sein, auf deinem Sofa, wo auch immer. Bei allen verschiedenen Gebetsstilen, was für ein Gebetsstil dir liegt, aber dein Herz muss ganz ausgerichtet und konzentriert auf Gott sein. Und dann fängt Gott an zu reden, wenn du dich wirklich ihm ganz hingibst. Wie der Elia, es ist eine Demutsgeste. Ich stelle mir so als großen Mann, vielleicht war das auch nur so ganz kleiner Schmächtiger, wie auch immer, ich stelle mir so einen großen Mann vor und der kauert sich da nieder auf dem Boden und legt noch seinen Kopf zwischen seine Beine. Das heißt, er schottet sich nicht nur ab, sondern er konzentriert sich ganz auf Gott. Vollkommen auf Gott. Und ich möchte dich einladen, Gott weiter und tiefer kennenzulernen. Gib ihm die Chance, sich dir zu zeigen, wenn du ja wirklich in die Stille gehst. Und lass dich nicht entmutigen, wenn es nicht gleich klappt. Lade den Heiligen Geist ein. Der Heilige Geist ist der Geist des Gebetes. Und er möchte ja dich tiefer und weiter in diese Beziehung zu Gott führen, dass du in deinem Herzen spürst, was Gott will, wie er zu dir redet, wie er dich im Gebet leitet. Kannst du gerne Römer 8 nochmal nachlesen, diesen Geist des Gebetes. Wir wissen nicht aus uns heraus, wie wir beten sollen, aber der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit auf. Lade den Heiligen Geist ein, wenn du das Sprachengebet empfangen hast. Bete in Sprachen, bring dich erstmal online mit Gott. Bevor du deine Rattermaschine anstellst, wofür du alles beten willst, ja, gib dich erstmal Gott hin, ganz kindlich. Vielleicht hilft dir da ein Bild, du kletterst auf Papas Schoß, du setzt dich zu Jesu Füßen, zu seinem Thron, wie auch immer. Nimm dir die Zeit, diese Beziehung zu Gott zu pflegen, dort Zeit zu investieren, in Demut. Und nur wenn du in Demut vor Gott wirklich bist, wenn du ihm ganz dein Herz gegeben hast, ganz dein Leben gegeben hast, dann wirst du in diese Vollmacht reinkommen, weil es ist ja nicht unsere Kraft, sondern Vollmacht heißt, Gott hat uns seine Macht delegiert, in einem gewissen kleinen Rahmen natürlich, nach seinem Willen. Bete inniglich, lerne von Elia. Und der letzte Punkt, bete, bis der Durchbruch da ist. Warum empfangen wir häufig nicht das, was wir glauben, was Gott gesagt hat, was er uns verheißen hat? Ganz schlicht, weil wir zu früh aufhören. Wenn du von Hamburg nach Berlin fahren willst und du machst bei Kilometerstand, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, vielleicht 150, Schluss, denkst du, so weit her bin ich jetzt schon gefahren und ich bin immer noch nicht in Berlin, jetzt reicht mir das. Wirst du denken, sag mal, geht's noch? So und so viele Kilometer fehlen noch. Und ich glaube, dass wir einfach zu früh aufgeben. Und ich möchte dich heute auch ermutigen, bleib dran, bleib dran. Und auch das habe ich von Anne-Kathrin gelernt über die Jahre. Halte an den Verheißungen fest, die du von Gott gehört hast. Gott wird sich durchsetzen, egal wie unmöglich das erscheint. Und ich hatte viele unmögliche Situationen. Aber Gott weiß es, du musst es gar nicht wissen. Solange dein Herz demütig ist und du Gott vertraust und sagst, Vater, dein Wille geschehe, hier bin ich. Ich glaube, du willst das und das tun, ich gebe mich dir hin und ich vertraue dir, ich halte fest an deinen Verheißungen. Bete, bis der Durchbruch da ist. Der arme Diener, 7-mal musste der in der Hitze da hochrennen. Ja, 7-mal, ja, schau aufs Meer hinaus, 7-mal. nicht zu sehen. Wieder zurück, nochmal hoch. Ich glaube, der hat auch gedacht, so ein bisschen, jetzt wird er wirklich wunderlich. Vielleicht hat er schon Hitzschlag, der Elia bekommen. Aber nein, Elia wusste, das braucht seine Zeit. Und er hat in Demut ausgeharrt, im Vertrauen auf Gott. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde so eine betende Gemeinde werden. Und es gibt unterschiedliche Gebetsstile. Einige denken, siegreiches Gebet ist, ich schreie durch die Gegend und zeige darin meine Vollmacht. Das Entscheidende ist, was in deinem Herzen ist. Das Entscheidende ist deine eigene Beziehung zu Gott. Und aus dieser Beziehung, dieser Vertrauens, dieser Liebesbeziehung zu Gott heraus, wirst du ein glaubensvolles, ein siegreiches Gebetsleben entwickeln. Stück für Stück. Gott hat einen Segensplan für dein Leben. Für jeden Bereich deines Lebens hat Gott einen Segensplan. Er will dich segnen. Warum? Weil er dich liebt. Weil er dich einfach so liebt, da kannst du gar nichts gegen tun. Aber du kannst diese Liebe annehmen. Du kannst sozusagen diese Liebe in deinem Herzen empfangen und aus dieser Liebe heraus dein Herz weich machen für Gottes Stimme. Dich immer wieder korrigieren lassen, wo deine Motive vielleicht auch nicht stimmen. Vielleicht betest du schon lange für etwas, aber Gott sagt, ich möchte dir erstmal dein Herz zeigen. Dein Motiv stimmt nicht. Der Person hast du noch nicht vergeben. Oder da willst du eigentlich nur selber groß rauskommen und nicht mir oder dem anderen die Ehre geben. Gott prüft sehr genau unsere Motive. Aber er hilft uns dabei und er verurteilt uns nicht, sondern er liebt dich. Er will uns helfen, immer mehr ja, so zu werden wie Jesus und immer mehr in dieses kindliche, glaubensvolle, kraftvolle und siegreiche Gebetsleben hineinzukommen. Amen. Ja, Amen dazu. So, Gebet, Gebet, Gebet. Wir haben nicht viel Zeit, aber ich fände das schön, steh doch mal auf. Und wenn du magst, dann, wenn du auch keine Lust hast aufzustehen, jeder ist hier frei, es ist einfach nur für uns eine Hilfe, dann kannst du gerne einfach mal deine Hände ausstrecken, um vielleicht neu etwas zu empfangen von dieser Gebetssalbung des Heiligen Geistes, dass wir einfach erwarten, dass Gott uns auch hilft, da wo unser Gebetsleben vielleicht trocken und mühsam ist. Gott möchte uns diesen Geist des Gebetes neu schenken. Papa im Himmel, du sehnst dich so sehr nach Gemeinschaft mit uns. Du willst nicht einfach eine Dienstbeziehung, dass wir für dich funktionieren, sondern im tiefsten sehnst du dich nach unserem Herzen, dass wir dir unser Herz ganz geben, Vater. Und so es du uns jetzt zeigst und wir das möchten, Herr, geben wir dir, jeder von uns, jetzt nochmal ganz neu unser Herz. Sagen, Vater, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich tiefer kennenlernen, deine Liebe noch tiefer empfangen, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt kommst und dass du diese Liebe neu ausgießt in unsere Herzen und dass wir aus dieser Liebesbeziehung heraus ja, neu ins Gebet gezogen werden, in die Gemeinschaft mit Gott, unserem himmlischen Papa, mit Jesus, unserem Erlöser. Heiliger Geist, komm, gießt du neu diesen Geist des Gebetes aus über jeden von uns. Wir beten auch für die Kinder, Herr, dass du auch sie ja, schon so erfüllst mit dieser Selbstverständlichkeit, mit dir zu reden. Und zieh du uns immer tiefer, Herr, hinein in diese ganz innigliche Beziehung zu dir, in dieses innigliche Gebetsleben, dass wir neu sensibel werden für deine Segenspläne, was du mit uns vorhast, Herr. Dass wir zuerst lernen, auf deine Stimme zu hören, bevor wir auf die entmutigenden und kritischen Stimmen um uns herum oder in uns hören, Vater. Lehre uns noch klarer, deine Stimme zu hören, deine Segenspläne zu erfassen und dann im Glauben zu ergreifen und damit weiterzugehen, Herr, im Gebet, im Vertrauen auf dich, dass du gut bist, dass du zu deinen Verheißungen stehst und dass du tust, was du sagst. Und alles geschehe allein, Herr, zu deiner Ehre. Halleluja. Amen.